Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch, guten Abend.
Man muss das Frankfurter Kreuz, dieses architektonisch schöne und sinnvolle System aus hellen Betonbändern, einmal aus der Luft gesehen haben. Als ein riesiges, vierblättriges Kleeblatt leuchtet es aus der Landschaft.
Die aktuelle Verkehrsübersicht. A1, A2, A3, Stau. A4 bis A9, Baustellen mit längeren Staus.
Wir stehen hier seit gestern Abend 11 Uhr, direkt vor der Auffahrt zur A45. Und es bewegt sich nach vorn und hinten nichts.
Der Führer, ach, das ist ja schön, er strahlt über das ganze Gesicht, er freut sich und jetzt sieht er nach Süden die wunderbare, weiße, blanke Reichsautobahnstraße herunter.
Achtung, Gefahrenstelle!
Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach problematisch. Ich persönlich, was heißt problematisch, die gehen nicht und Autobahn geht eben auch nicht. Autobahn geht halt nicht.
I've been driving in my car.
Millionenenthemmter Staatsbürger begeben sich jährlich zur Sommerzeit in ihre Autos und auf die Autobahn, um zumindest einmal im Jahr ein bisschen Freiheit zu spüren. Vor der Freiheit und dem Horizont liegt aber die Baustelle. Die stoppt sie, hält sie ab und auf, macht sie aggressiv, müde, matt. 700 Baustellen werden in diesen Tagen viele Staus verursachen. Die längste misst derzeit 75 Kilometer. Und man könnte meinen, sie befindet sich zwischen Hamburg und Haiti, aber es ist nur Hamburg und Bremen. Seitdem die Bundesregierung Autobahnen an private Firmen verpachtet, um sie sanieren zu lassen, sind sie zu Gefahrenquellen geworden. Die Zahl der Unfälle ist dramatisch in die Höhe geschnellt. Der einzige Vorteil vielleicht, der Bauabschnitt wird hoffentlich schneller abgeschlossen sein. Und was ist mit der Sicherheit? Und was ist das für ein Geschäft, das der Staat da macht? Rentiert es sich, die Arbeit von Privatfirmen übernehmen zu lassen? Oder wird alles vielleicht nur noch teurer? Wie wird abgerechnet? Die Pkw-Maut streichen wohl die privaten Firmen ein. Und alles ganz geheim. Auskünfte werden ungern bis gar nicht erteilt. Das hat uns neugierig gemacht, also fangen wir vorne an beim Bagger, von dem jeder Mann träumt, ihn einmal im Leben fahren zu dürfen. Und das, was Fritz sich wünscht, kennt kleinen Fritzchen sowieso schon lange. Zum Beispiel die Unterschiede zwischen dem Tieflöffel, Hochlöffel, Teleskop und Eimerkettenbagger. Katrin Fischer über Marek, den dreijährigen Baustellenfreund.
Mittlerweile habe ich mich für die einfachste Erklärung entschieden. Es muss ein Gen sein. Wie sonst soll ich es erklären, dass mein dreijähriger Sohn, seit er gucken kann, sich vor allem für
Bagger
und
ein Rad
und
ein Tieflader
interessiert, weshalb seine Helden
Bauarbeiter
heißen. Manchmal erkläre ich mir sein Interesse für
Bauarbeiter
und
Bagger
auch daher, dass gesellschaftlich höher geschätzte Berufe aus für ihn unspektakulären und daher langweiligen Tätigkeiten bestehen, wie sitzen, telefonieren, in den Monitor starren, wohingegen
Bauarbeiter Sand wegmachen
und
das hochheben.
Sand wegmachen und schwere Dinge hochheben. Was außerdem zur Faszination Baustelle beiträgt, ihre Exklusivität.
Hier da mal rein den.
Baustellen sind abgeriegelt, das hat er schon gelernt. Und wenn man sich unter den Absperrbändern doch durchwindet,
dann schimpfen die Bauarbeiter.
Ein behütetes Heiligtum. Manchmal glaube ich, das ist es, was mein Sohn unter einer Baustelle versteht. Und das erklärt auch, warum eines seiner bevorzugten Spiele zu Hause heißt Baustelle.
Dann sind auch Bauarbeiter.
Zum Bauarbeiter mutiert mein Sohn mit Hilfe seines
Jabberhelms.
Feuerwehrhelms, der gleichaltrige Nachbarssohn mit Hilfe seines
Bauarbeiterhelms.
Beide gemeinsam klettern aufs Hochbett und schmeißen alles, was sie finden können, Stofftiere, Bettdecken, Schlafsack, Kissen, Bücher, Autos, nach unten in die Mitte des Zimmers, bis sich ein ansehnlicher Haufen aufgetürmt hat. Dann warnen sie alle Aufsichtspersonen im Umkreis.
Hier nicht rein gehen.
In der professionell abgeriegelten Baustelle wird mit Tiefladern, Baggern, Kränen und Lastwagen so lange gearbeitet, bis alles Spielzeug fest in den Teppich eingearbeitet ist.
Das könnte sein.
Doch das Spielen auf der Baustelle im Zimmer ist auf die Dauer so anstrengend wie das Durchfahren derselben auf der Autobahn. Die typische Erwachsenenreaktion auf so eine Autobahnstelle kennt der kleine Experte schon.
Dann sag mal, durchfährt!
Er weiß also, dass Baustellen auf die Dauer zu Aufregung führen. Bei den Großen, aber auch bei den Kleinen, wenn zum Beispiel in dem Chaos das Lieblingsbaustellenbuch nicht mehr zu finden ist. Dann muss die Baustelle abgebaut werden. Und die Zuständigkeit ist ganz klar geregelt.
Dann greift die Mama auf.
Wozu also aufregen? Alles hat ein Ende, auch die Baustelle. Das ist nur eine Frage des Personals.
Dann greift die Mama auf.
Von Marek zu Professor Michael Schreckenberg, Verkehrsforscher an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend.
Guten Abend.
Eigentlich müssten alle ganz entspannt sein. In vielen Bundesländern haben die Sommerferien begonnen, was in der Sprache daheimgebliebener Autofahrer ja gleichbedeutend ist mit leeren Straßen bei freier Parkplatzwahl. Tatsächlich aber geht es in vielen Städten und auch auf den Autobahnen zu, wie schon lange nicht mehr. Zäh fließend hier, Stau dort. Herr Professor Schreckenberg, welche Rolle spielen Baustellen bei der Entstehung von Staus?
Baustellen senken natürlich die Kapazität der Straßen, das ist klar. Sie sind notwendig zum Erhalt unseres Straßenverkehrsnetzes. Wir haben im Rahmen des Konjunkturpaketes 2 eine Menge davon installiert. Wir sollten im Prinzip froh darüber sein. Allerdings ist das der Fluch der guten Tat. Im Moment leiden wir darunter und in der Urlaubszeit besonders. Wir fahren dann die Strecken, die Fernverkehrsautobahnen, die auch hauptsächlich von LKWs befahren werden. Und Baustellen stellen dann ein natürliches Hindernis dar. Vieles verursachen aber die Autofahrer auch selber. Das heißt, ihr Verhalten gerade beim Einfädeln vor der Baustelle, in der Baustelle, ist nicht optimal. Und da könnte man noch eine Menge herausholen. Aber es ist ganz klar, die engen Spuren in Baustellen verunsichern, machen die Autofahrer ängstlich und das Ganze führt dann auch zu einem Gefahrenpotenzial.
Die A1 zwischen Hamburg und Bremen, ein ca. 75 Kilometer langer Abschnitt, wurde 2008 für 30 Jahre einem privaten Firmenbund übergeben. In 4 Jahren, das ist wohl eine sehr kurze Zeit, soll dieser Abschnitt neu ausgebaut und auf 4 Spuren verbreitert sein. Aber es gab insgesamt 1553 Unfälle im vergangenen Jahr, eine Steigung von, ich glaube, 121%. Da läuft was schief. Was ist das?
Diese Baustelle ist extrem in Deutschland mit fast 75 Kilometern Länge, zwar immer mit Bereichen dazwischen, wo der Autofahrer sich entspannen kann, immer so 4 Kilometer und dann 7 Kilometer Baustelle. Das ist natürlich extrem stressig, insbesondere dann, wenn es Autofahrer sind, die die Strecke nicht kennen. Also im Urlaub fährt man ja Strecken, die man sonst nicht fährt. Auch Autofahrer, die sonst nur kurze Strecken fahren, fahren dann viele Stunden. Und dann kommt man in diese Baustelle, extrem enge Spuren, das hat man festgestellt, insbesondere die linke. Das heißt, da ist es praktisch gar nicht möglich, mit den Rückspiegeln an der Seite noch überhaupt so zu fahren, dass man nicht irgendwo aneckt. Also da hat man links die Betonabweiser, rechts eventuell einen LKW und von hinten wird man dann eventuell bedrängt. Es gibt ja immer einen gewissen Prozentsatz ganz mutiger Autofahrer, die dann auch noch an ganz engen Stellen versuchen, mit großen Fahrzeugen zu überholen. Das ist Stress pur und das möchte man eigentlich vor dem Urlaub nicht haben. Das muss man aber einplanen. Und das Ergebnis sind dann natürlich Unfälle, wie wir gesehen haben, leider auch mit tödlichem Ausgang.
Verengte Fahrspuren erleben wir natürlich auch bei, ich sag mal, in Anführungsstrichen ganz normalen Baustellen, bei staatlich durchgeführten Baustellenmaßnahmen. Sind eigentlich denn die der Privaten besonders verengt?
Hier hat man auf der A1 besondere Bedingungen geschaffen, das hat man auch eingesehen. Man wird also die restlichen Bauabschnitte, also diese 4 Kilometer jeweils dazwischen, breiter machen. Ich weiß nicht, ob da die Erfahrung fehlte, aber es war natürlich der Sinn der ganzen Angelegenheit, möglichst schnell das Ganze abzuhandeln. Man konnte dann auch größere Mengen von Materialien ordern, man konnte die Maschinen vor Ort überall direkt weiter einsetzen. Das ist ökonomisch sinnvoll, man hat aber nicht an die Psychologie des Autofahrers gedacht und das Ganze ist dann auch nicht so beaufsichtigt worden wohl, dass man gesagt hätte, okay, man nimmt da etwas zurück. Das passiert bei Baustellen, wenn man feststellt, dass es schlimmer wird mit den Unfällen. Man hat dort Überholverbote angebracht, verspätet. Ich habe selber gesehen, dass dann trotzdem weiter überholt wird. Und man würde doch besser auf Lücke fahren und da käme der Verkehr dann auch schneller vorwärts. Es ist natürlich schon so, dass der Staat damit etwas an Aufsicht von sich gibt und dass dann andere zuständig sind. Da muss dann eine rigide Kontrolle her. Bei dieser Extrembaustelle hat man den Eindruck, ist das nicht so geschehen, wie es hätte sein müssen. Normale Baustellen haben natürlich ihre entsprechenden Einrichtungen. Das heißt also, man lässt normalerweise auch LKWs außen herumfahren, wenn es denn möglich ist, dass das doch nicht so eng wird. Aber hier ist natürlich das Interesse daran zu verdienen. Die LKW-Maut ist ja das, was zu einem großen Teil dem Konsortium versprochen worden ist und seit 2008 auch fließt. Also man möchte viele LKWs dort haben, in der Baustelle. Das ist an sich widersinnig.
Mhm. 4 Autobahnabschnitte in Deutschland, wir haben jetzt gerade über die A1 gesprochen, werden jetzt schon von privaten Betrieben, 7 weitere Strecken sollen demnächst drankommen. Muss man befürchten, dass je mehr privatisierte Baustellen entstehen, desto mehr wird auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer aus den Augen gelassen? So wie Sie es gerade dargestellt haben, könnte man sich dieses Szenario durchaus vorstellen.
Ich glaube, da geschieht momentan so eine Art Lerneffekt. Aus diesen Projekten und aus den Fehlern, die begangen worden sind, wird man seine Schlüsse ziehen und man wird für zukünftige Projekte das Ganze dann etwas anders aufsetzen, darauf stärker achten. In Deutschland ist es eben so, dass wir bei den privat betriebenen Strecken im Grunde genommen keine Erfahrung haben. Im Ausland ist das überall in den umliegenden Ländern der Fall, dass es das schon längere Zeit gibt. Italien, Frankreich und so weiter, das kennt man, das funktioniert, das hat sich ja eingespielt. Aber in Deutschland ist da noch so ein Gewöhnungseffekt dabei. Also ich glaube schon, dass zukünftige Ausschreibungen, was das angeht oder überhaupt diese PPP, Public-Private Partnership-Projekte, dann etwas konkreter aufgesetzt werden, sodass diese Dinge da nicht mehr passieren können.
Aber könnte man nicht auch zum Beispiel solche Baumaßnahmen in die Abendstunden verlagern oder gar in die Nacht? Das machen, glaube ich, andere Länder auch, wo sie gerade dabei waren.
Es ist richtig, dass man viele Tätigkeiten fast 24 Stunden lang am Tag machen kann. Diese sind aber Großbaustellen, die dann über viele Jahre zum Teil installiert werden. Da macht es keinen Unterschied, ob ich tags oder nachts arbeite. Es ist nur so, dass bei einer so großen Baustelle nicht überall gleichzeitig gearbeitet werden kann. So viele Maschinen gibt es gar nicht und so viele Arbeiter. Man hat sie dann einmal installiert. Das ist viel einfacher, als Stück für Stück das zu machen, was für den Autofahrer wesentlich verträglicher wäre.
Professor Michael Schreckenberg, Verkehrsforscher an der Universität Duisburg-Essen, über den Menschen im Verkehr und die Gefahrenquelle Baustelle haben Sie. Vielen Dank. So, und jetzt werden wir uns auf die Baustelle begeben. Unser Kollege Jan Fredriksson hat die Probe aufs Exempel gemacht und sich heute Morgen für uns in Gefahr begeben. Nicht unbedingt freiwillig, sondern aus rein beruflichen Gründen. Seine erste Strecke vom Taunus runter auf die A3 am Wiesbadener Kreuz.
Warum fährt denn der silberne Astra da vorne so langsam? Es geht doch bergab und die Autobahn ist frei. Was fährt der da mit 80 hinterm LKW her? Ah, weil ihm jemand den Außenspiegel abrasiert hat. Wohl vom 40-Tonner überholt worden oder selbst vorbeigezogen. Wahrscheinlich bei einer Baustelle und jetzt gleich beim Wiesbadener Kreuz, da kommt ja schon wieder eine. Da ist er natürlich vorsichtig, um nicht auch noch den zweiten Spiegel einzubüßen. So, da vorne kommen die gelben Markierungen und es wird eng. Konzentration, sonst passiert mir das mit dem Spiegel auch noch. Ich bin auf der linken Spur. Rechts vor mir schleicht ein dicker Laster. Komme ich vorbei? Mein Auto ist 1,70 breit, plus Spiegel mindestens 2 Meter. Ich fülle meine Fahrbahn komplett aus und er seine. Zusammen ist das enger als zu zehnt in der Telefonzelle. Und was ist, wenn der Dicke nach links ausschert? Doch er tut das Gegenteil. Ich kann nicht an mich halten, nehme Maß und gebe Vollgas. Was für ein Gefühl, mal wieder davongekommen zu sein.
Unterwegs in Deutschlands Baustellen. Ein Erlebnisbericht von Jan Fredriksson, der uns später nochmal mitnimmt. Das war Teil 1 seiner Erzählung. Sie hören H2, der Tag zum Durchheizen, zu schade Deutschland, deine Baustellen, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Und wer sich wie Anton Hofreiter vornimmt, die Bundesregierung nach ein paar Details über die neuen Baustellen auf Deutschlands Autobahnen zu fragen, der wird behandelt wie ein ungebetener Gast, ein Eindringling oder feindlicher Spion. Dabei wollte der grüne Bundestagsabgeordnete eigentlich nur wissen, wie die Bundesregierung mit privaten Unternehmen abrechnet. Das Verkehrsministerium sagt kategorisch, keine Auskunft. Wie die Geschichte weitergeht, haben wir den Recherchen des Zeitautors Roland Kirbach entnommen.
Vor Hofrat das Haustür in München, wo gerade ein Abschnitt der Autobahn 8 nach Augsburg von privaten Unternehmen erneuert wird, fällt ihm zunächst etwas Positives auf. Wie schnell die bauen. Das habe er spannend gefunden, sagt Hofreiter. Erst als er genauer wissen will, wie das funktioniert und er nur auf Geheimhaltung stößt, regt sich sein Misstrauen. Überall im Land hat der Staat mittlerweile Baufirmen Teile von Autobahnen übertragen, damit sie diese Strecken sanieren. Dafür überlässt ihnen die Bundesregierung fast alle Einnahmen aus der Lkw-Maut. Das klingt nach einem sauberen Geschäft, das sich für beide Seiten lohnt. Doch Hofreiter erhält keine Antwort, als er wissen will, wie viel Geld der Staat bei diesem Geschäft spart. Der Staat will ihm auch keine Unterlagen zeigen. Auf seine Frage antwortet das Verkehrsministerium, bei der A8 betrage der wirtschaftliche Vorteil für den Staat exakt 10,02%. Anton Hofreiter fragt sich, wie man das auf zwei Stellen hinter dem Komma beziffern kann, bei einem Projekt, das sich über 30 Jahre erstreckt und gerade erst begonnen hat. Seine Neugier steigt, auch sein Argwohn. Er drängt auf Akteneinsicht. Seit 3 Jahren stellt er nun immer wieder lange Anfragen an die Regierung. Manche umfassen 50 verschiedene Fragen, doch er erhält nur kurze, ausweichende Antworten. Als er zum Beispiel wissen möchte, wie die Risiken zwischen Staat und privaten Firmen verteilt sind, antwortet ihm das Ministerium, die Risikoverteilung erfolge grundsätzlich nach dem Prinzip, dass jeder das Risiko zu tragen hat, das er am besten beherrschen kann. Da habe er schon manchmal a Wort gekriegt, sagt Hofreiter. Schließlich gibt das Verkehrsministerium nach. Es gewährt Anton Hofreiter Einblick in die Unterlagen. Jedoch nicht in die Verträge selbst, sondern nur in die sogenannten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die das Ministerium von Verkehrswissenschaftlern schreiben ließ. Um diese als Verschlusssachen deklarierten Schriftstücke einzusehen, muss Hofreiter sich bei der Bundestagsverwaltung anmelden. Dann bekommt er einen Termin im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, in einem von 3 Parlamentsneubauten im Regierungsviertel. Dort sitzt die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags. Hofreiter fährt in den 6. Stock. Oben muss er klingeln. In einem Leseraum übergibt ihm ein Aufseher die Unterlagen. Dann setzt sich Hofreiter an einen Lesetisch, der auf 3 Seiten von hohen Sichtblenden umgeben ist, wie in einem Wahllokal. Einen Kugelschreiber und Papier darf Hofreiter mitbringen. Er darf sich Notizen machen, aber keine Kopien. Und er muss eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben. Darin verpflichtet er sich, dass er über das, was er gelesen hat, nicht öffentlich spricht. Er darf es also nicht im Bundestag zitieren. Ja, er darf nicht einmal mit Dritten darüber reden. Dritte sind auch andere Abgeordnete. Würde er diese Verpflichtung nicht unterschreiben, blieben ihm die Unterlagen verwehrt. »Ich finde es skandalös«, sagt Hofreiter, »dass man sich nicht mit Kollegen oder Fachleuten darüber austauschen darf.« Der Volksvertreter, der im Auftrag seiner Wähler die Arbeit der Regierung kontrollieren will, wird behandelt wie ein lästiger Bittsteller, der seine Nase nicht in alles hineinstecken soll.
Keine Auskunft. Nachzulesen in der Zeit vom 15.07.2010, das war die letzte Zeit vom vergangenen Donnerstag, also heute ist Mittwoch, vor einer Woche, geschrieben von Roland Kirbach, eine Geschichte, die wegen ihrer Geheimniskrämerei stutzig macht. Professor Holger Mühlenkamp, Wirtschaftswissenschaftler am Lehrstuhl für öffentliche Betriebswirtschaftslehre an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Guten Abend.
Guten Abend.
4 Autobahnabschnitte in Deutschland werden jetzt schon von privaten betrieben. 7 weitere Strecken sollen demnächst drankommen. Welchen Vorteil hat der Staat daran, dass er die Baustellen an private Firmen überträgt?
Also ob der Staat tatsächlich einen Vorteil davon hat, wissen wir ja nicht. Wir können das nicht genau nachvollziehen aufgrund der Geheimhaltung. Niemand kann Einsicht nehmen in die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und darüber sinnieren, sag ich mal. Möglicherweise, also der potenzielle Vorteil darin besteht, dass die Privaten Vorteile haben bei der Bauausführung, dass sie vielleicht kostengünstiger bauen können, dass wenn Bau und Betrieb zusammen in eine Hand fallen und vielleicht sogar noch die Verwertung in eine Hand geht, dann nennt man das Lebenszykluskonzept, dann kann der Investor quasi das gesamte Projekt über die gesamte Laufzeit optimieren und das kann vorteilhaft sein.
Das kann auch
muss aber nicht.
Das kann vorteilhaft sein, dann eben auch, was die Kosten für den Staat betrifft.
Richtig.
Dass er es günstiger bekommt.
Richtig.
Welche Nachteile sehen Sie in diesem Projekt?
Also die Vorteile, wie ich sagte, können liegen im Bereich der Baukosten und der Unterhaltskosten. Mhm. Die Nachteile liegen darin, dass eine private Finanzierung, die Privaten finanzieren das ja auch, regelmäßig ungünstiger ist. Private haben schlechtere Konditionen, Finanzierungskonditionen als die öffentliche Hand. Dazu kommen noch, wir nennen das Transaktionskosten, also der Staat muss ausschreiben und die Ausschreibungsverfahren hier sind sehr, sehr aufwendig und langwierig. Der Staat muss Verträge abschließen, er muss diese Verträge überwachen und er muss diese Verträge notfalls auch vor Gericht durchsetzen. Mhm. Dazu zählt auch beispielsweise die Kontrolle von Qualität und so weiter. Die Verträge sind, wir nennen es mehr oder weniger unvollständig. Verträge haben ja hier eine Laufzeit von vielleicht 30 Jahren. In 30 Jahren können sehr viele Dinge passieren, die bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar sind, sodass es zu Nachverhandlungen kommt. Es ist damit zu rechnen, dass es zu Nachverhandlungen kommt. Und bei diesen Nachverhandlungen besteht natürlich immer die Gefahr, dass die öffentliche Hand hier noch weiter drauf zahlt.
Nun gibt es ja sicherlich jede Menge Wirtschaftlichkeitsgutachten und Untersuchungen, die der Bundesrechnungshof vorgenommen hat. Welche Vermutung liegt da nahe, dass der Staat möglicherweise überhaupt nicht spart, sondern tatsächlich drauflegt bei so einem Projekt?
Also die Rechnungshofbefunde, die ich kenne Rechnungshofbefunde vom Bundesrechnungshof, aber auch von Landesrechnungshöfen, die ergeben in der Tendenz, dass entweder gar keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt wurden oder dass diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen methodisch sagen mangelhaft sind. Und wenn dann die Rechnungshöfe mal nachrechnen, kommt eigentlich regelmäßig heraus, dass der Vorteil nicht so hoch ist wie versprochen und nicht wenige Projekte sogar für die öffentliche Hand nachteilig sind.
Das heißt, so etwas wie Transparenz ist in dem Zusammenhang vermutlich das falsche Wort.
Ja, das kann man wohl so sagen. Also PPP, ich würde das so formulieren, findet im Verborgenen statt. Das ist ja eben in dem Beitrag auch schon deutlich geworden.
Mhm. Public-Private Partnership, ja, Public-Private PPP, das sollte man ja ganz kurz nochmal sagen. Ja. Aber in allem, was wir jetzt besprochen haben, bewegt sich der Staat in seiner Verfahrenstechnik im legalen Bereich, ne?
Ja, es ist legal. Mhm. Wir können nicht davon sprechen, dass das illegale oder verbotene Praktiken sind.
Mhm. Aber warum tut er das? Es gibt ja so etwas wie eine Budgetbeschränkung. Die größte Budgetbeschränkung derzeit ist die Schuldenbremse, die im Haushaltsjahr 2011 in Kraft tritt. Möglicherweise wird der Staat quasi gezwungen, diese Schuldenbremse eben einzuhalten. Fallen denn diese neuen Autobahnprojekte unter die Schuldenbremse?
Ja, das ist das Verführerische an Public-Private Partnerships. Sie fallen eben nicht unter die Schuldenbremse. Das heißt also, die öffentliche Hand kann Finanzierungsengpässe dadurch umgehen, dass sie solche Konstruktionen, also es gibt diverse Konstruktionen von PPP, aber solche Konstruktionen eingeht. Das führt dazu, dass die Zahlungsverpflichtungen, die die öffentliche Hand gegenüber den Privaten hat, nicht als Schulden ausgewiesen werden müssen. Obwohl diese Zahlungsverpflichtungen insgesamt vielleicht sogar höher, ungünstiger für den Steuerzahler sind, als wenn der Staat sich verschulden würde und das Projekt konventionell realisieren würde.
Das heißt aber auch, das Ziel der Schuldenbremse wird vom Staat unterlaufen.
Das wissen wir noch nicht. Die Schuldenbremse ist ja noch nicht in Kraft, aber es besteht sozusagen die Gefahr und natürlich auch die Verführung, das zu tun, weil man kann nach der Devise handeln, baue jetzt, zahle später, vereinfacht gesagt.
Verstehe.
Das ist natürlich sehr verführerisch.
Lassen Sie uns, Herr Professor Mühlenkamp, nochmal auf die private Firma schauen. Welchen Vorteil hat die denn davon, dass sie für den Staat Autobahnbaustellen durchführt? Zum Beispiel, wir haben es in dem Gespräch gerade eben schon vor Ihnen gehört mit Professor Schreckenberg, dass diese Firma dann die Mautgebühren kassiert?
Bei dem sogenannten A-Modell, Ausbaumodell, ist das so, dass die Firmen einen Anteil, wir wissen es auch nicht genau, weil diese Vertragsdetails werden ja nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Also theoretisch soll es so sein, dass die Bauunternehmen bzw. Konsortien einen Teil oder sogar vollständig die Autobahnmaut aus diesem Streckenabschnitt bekommen und darüber hinaus eventuell noch eine Anschubfinanzierung durch den Bund. Aber das sind Vertragsdetails, Geheimnisse, die wir nicht genau kennen.
Jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen nach dem Gespräch mit Ihnen, warum der Staat aus der Übertragung seiner Aufgaben an Privatfirmen ein solches Geheimnis daraus macht. Professor Holger Mühlenkamp, Wirtschaftswissenschaftler am Lehrstuhl für öffentliche Betriebswirtschaftslehre an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Haben Sie vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Endlose Baustellen und intransparente Verhältnisse, aus denen nicht hervorgeht, welche Vorteile der Staat überhaupt hat, wenn er seine Autobahnbaustellen von privaten Firmen durchführen lässt. Zudem kommen Gefahren durch verengte Fahrbahnen hinzu, bei denen die Angst offenbar immer mitfährt. Auch bei Jan Fredriksson, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit heute Morgen, das hat er uns gebeichtet, nur leicht überschritt und damit für die anderen zum elenden Schleicher wurde. Die anderen wurden zur Gefahr für ihn selbst.
Das Überholmanöver an der Baustelle war doch anstrengender, als ich dachte. Im Nachhinein habe ich richtig Bammel gekriegt, musste nochmal an den abrasierten Spiegel denken, den ich davor gesehen hatte, und dann auch an den Unfall, den ich letztes Jahr gebaut habe. Angst am Steuer, das ist gar nicht gut. Also bin ich bei der erstbesten Tankstelle auf den Parkplatz gefahren. Neben mir lehnt auf der Tür eines ausgeleierten Mondeo genau der Mann, den ich jetzt brauche. Haik Hakopian, Pianist aus dem Iran. Strohhut, Sonnenbrille, freundlicher Blick, die Ruhe selbst. Für den ganzen Stress auf der Piste hat er kein Verständnis.
In Deutschland fahren sehr schnell, das ist ein Problem. Und fahren Hektik, die Leute. Es ist nicht mit der Straße zu tun, es ist mit Leuten zu tun.
Stimmt. Hätte ich den mal früher am Tag getroffen. Denn in diesem Fall hatte es mit mir selbst zu tun und mit meiner eigenen Ungeduld. Ein paar Meter weiter steht Lkw-Fahrer Leon. Er kommt gerade aus Wiesbaden und muss zurück nach Holland. Leon fährt seit 23 Jahren. Da wundert einen auf der Straße kaum noch was. Aber an den Baustellen, ja, da staunt er doch immer wieder.
Die kommen vorbei wie Verrückte. Da fährst du schon 60, 70 in die Baustelle, wo du 60 darfst. Da kommen die noch mit 100 vorbeifahren. Ich finde das nicht normal.
Um Leute wie mich, wenn es eng wird, vor sich selbst zu schützen, hat Leon eine ganz einfache Methode.
Ich fahre meistens in die Mitte, dass sie mir nicht vorbeikommen. Wenn es eng wird, fahre ich in die Mitte, dass sie nicht vorbeikommen. Und da hast du wieder ein Problem. Wenn es wieder was breiter wird, dann kommen die vorbei und kommt die Mittelfinger wieder raus, die dicke Finger. Die sind total verrückt, sind die. Die haben keine Zeit mehr heute. Ich denke, die LKWs, die müssen ja alle recht bleiben und mir nicht.
Leon muss weiter nach Norden und ich nach Süden. Die nächste Baustelle wartet an der A5 bei Darmstadt, 17 Kilometer lang.
Ein Erlebnisbericht vom Durchfahren einer Baustelle. Einmal muss der Kollege noch durch, das hören wir dann später. Haben Baustellen eigentlich eine Ästhetik, haben wir uns heute Morgen in der Redaktionskonferenz ernsthaft gefragt. Und wir sind zu der einhelligen Meinung gekommen, nö, nicht wirklich. Schon gar nicht, wenn man sie durchfährt oder darin im Stau steht. Ganz schnell haben wir dann gelernt, dass wir nicht nur Kulturpessimisten sind, sondern auch ausgesprochene Kunstbanausen. Autobahnen sind Kunst. Hören Sie mal.
Die Galerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute die Autobahnbaustelle entlang der A7 zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Neumünster-Wittorf von der Diekelhoff und Schröder KG und dem Ingenieurbüro Wittmann.
Der alte Wittmann ist mir stets ein Rätsel geblieben, sagte einmal dessen Haushälterin. Immer wenn er eine neue Baustelle begann, wusste er nie im Voraus, wann und wie sie einmal enden würde. Diese liebevoll naive Aussage einer frühen Zeitzeugin erfasst das künstlerische Wollen Felix Wittmanns in einem Satz. Bereits im Jahre 1912 schuf der Elementarkünstler mit seinen Ausschachtungsarbeiten am Pankower Kreisel das bis auf den heutigen Tag meist bewunderte Verkehrshindernis Berlins. Nach vielen Jahren rastlosen Umgrabens verschiedener Neubaugebiete erfüllte sich Wittmann seinen alten Lebenstraum und verwirklichte seine Vision von einer zeitlosen Großbaustelle an der Autobahn 7. Ein Werk, das Wittmann selbst als ein Monument der Unnachgiebigkeit verstanden wissen wollte. Nur der strengen Zurückhaltung der Baufirma Diekelhoff und Schröder ist es zu verdanken, dass uns das Kunstwerk bis heute unberührt erhalten geblieben ist. Auch nach all den Jahren erdrückt das Gesamtmotiv den Betrachter mit wuchtig aufgetürmten Bergen gelben Sandes. Spielerisch verfaultes Schalholz umschmeichelt wie zu einer Liebeswerbung verrostete Stahlmatten in geborstenem Beton. Öl- und Reifenspuren von schwerem Gerät verlieren sich endlos in Lehm und Geröll. Aber Wittmann wäre nicht Wittmann, wenn er der vordergründigen Rohheit der Installation nicht unmittelbar pittoreske Kontraste gegenübergestellt hätte. Wie zufällig flattert ein rot-weißes Absperrband im Wind. Ein gelber Schutzhelm pendelt verloren am Schaltgestänge einer längst verlassenen Dampfwalze. Wittmanns Werk genießt den Ruhm, den es verdient. Es gilt heute, so der Göttinger Kunsthistoriker Professor Oswald Ziegler, als das Disneyland der Avantgarde. Kilometerlange Besucherströme werden Jahr für Jahr in einer werkgerechten, einstreifigen Verkehrsführung im Schritttempo durch das Arrangement geleitet und durch in die Fahrbahn eingesenkte, reflektierende Metallnoppen immer wieder mahnend aufgerüttelt. Felix Wittmann ist gegangen. Seine Baustellen werden bleiben.
Da war noch was. Die Vision von einer Großbaustelle wurde Realität und ist heute ein Monument der Unnachgiebigkeit. Zu besichtigen täglich, aber wegen der großen Besucherströme empfiehlt sich, ein Zeitfenster zu vereinbaren. Von der visuellen Ästhetik einer Baustelle zur lyrischen, literarischen, zum Sonett. Das klingt nicht nur nett, sondern verleiht aufgrund seiner Form dem verzweifelten Wirrwarr an Zeichenleuchten, Leitplanken, Rohren und Röhren und was da sonst noch alles so liegt, das gewisse Etwas. Also hat Rainer Dachselt sich dran gesetzt an das Sonett. Hier ist es.
Die Zahl im roten Kreis will sanft zum Bremsen mahnen. Pylonen weisen rot und weiß der Spuren Grenzen. Markierungsstreifen zucken in wilden Farbentänzen. Die erste Barke blitzt, nun engen sich die Bahnen. Zur linken dreut Beton, zur rechten Lasterplanen. Vor uns liegt schmal Asphalt, drauf gelbe Streifen glänzen, Schweißtropfen rinnen los, die Fahrerstirn zu kränzen, ein scharfer Hupenton lässt Ungemach erahnen. Dort steht ein leerer Kran, dort eine Radarfalle, es riecht nach frischem Teer und alten Auspuffrohren, der Pfad scheint endlos eng, am besten wär's, ich wende. Doch führt kein Weg zurück, nach vorne drängen alle. Fahr zu, verzweifle nicht, noch bist du nicht verloren. Bald öffnet herrlich sich die Spur, die Prüfung ist zu Ende.
Das Baustellensonett von Rainer Dachselt, einmalig und unverwechselbar nachzuhören, im Podcast oder heute Abend ab 23.05 Uhr auf hr Info, die gesamte Sendung übrigens. Sie hören hier hr2 der Tag, heute mit der Sendung, die den Titel trägt, zum Durchheizen, zu schade Deutschland, deine Baustellen. Jetzt schauen wir mal, was unten drunter ist. Und dabei hilft uns Jürgen Staudt, Leiter des Baudezernats im Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen in Wiesbaden. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Staudt, ich habe vorhin von Ihnen im Vorgespräch gelernt, dass die Asphaltschicht zwischen 30 und 34 Zentimeter dick ist. Das kommt auf die sogenannte Verkehrsklasse an, was so viel bedeutet wie Verkehrsbelastung je nach Schwerverkehr. Darunter liegt eine Deckschicht, Tragschicht oder zum Beispiel eine Frostschutzschicht. Dieser Oberbau misst ca. 70 bis 80 Zentimeter, sodass wir dann endlich nach 1,20 Meter ungefähr 1,50 Meter in das Herz der Straße vordringen, nämlich an den Ort, wo sich Rohre und Kabel befinden. Was kommt da zuerst?
Das heißt, unter dem Oberbau ist der anstehende Boden oder der Boden, der als Straßendamm hergestellt wurde. Und in diesem Erdgewerk befinden sich die ganzen Leitungen, denn eine Straße muss ja entwässert werden, das Wasser von der Oberfläche muss über Leitungen in einen Vorflutkanal geleitet werden. Es befinden sich auch in dieser Straße dicke Leitungen, Drainagen. Wasser, was sich irgendwo im Erdkörper befindet, muss ja auch gesammelt werden und abgeleitet werden.
Mhm. Und was ist mit den Kabeln? Die Leitungen sind sozusagen gleichbedeutend mit den Rohren, oder?
Das sind die Rohre. Das sind Entwässerungsrohre, die wir drin haben und was auch unter Leitungen sind auch Kabel zu bezeichnen.
Okay, und für was sind die Kabel da? Gibt es da Kabel für die Leittechnik oder was haben wir uns da vorzustellen? Was sind das für Kabel, die da liegen?
Die Kabel, die wir entlang der Autobahn liegen haben, die sind für die Leittechnik. Wenn Sie sich das Rhein-Main-Gebiet betrachten, sind hier sehr viele Leiteinrichtungen, wo Wegweiser gesteuert werden, wenn irgendwelche Verkehrsaufkommen sich verändern, sodass man umgeleitet werden kann. Und die werden in der Regel immer seitlich der Fahrbahn verlegt um auch mal später an diese Kabel dran zu kommen, wenn irgendein Schaden entsteht.
Also entlang der Autobahn, haben Sie gesagt, in den Seitenräumen möglicherweise verstaut. Und wenn ein solches Kabel defekt ist, dann muss man eben nicht gleich wie bei einer Fußbodenheizung den gesamten Boden aufbohren, sondern nur die Seiten.
So dass man wirklich mehr oder weniger nur ein kleines Loch macht und den Schaden sofort behebt. Denn es muss schnell gehen, man kann ja nicht lange warten.
Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie archäologische Funde finden oder sogar Bomben werden entschärft und das geht in vielen Fällen, sage ich mal, immer gut. Was machen Sie mit den archäologischen Funden?
In der Regel, wenn wir diese Funde haben, das werden wir schon im Vorfeld erörtern und versuchen, vor dem Bau diese Funde zu sichern. Wenn wir allerdings irgendwelche Bomben noch finden, das heißt, dann muss voll gesperrt werden in der Regel. Dann werden die erst entschärft, entfernt und dann kann der Baubetrieb weitergehen. Wir untersuchen zwar im Vorfeld, ob irgendwelche Bomben zu finden sind, aber es kann auch passieren während des Baues, gerade wenn man im Erdbau ist, wenn man tief aushebt, dass man immer noch zu solchen Funden kommt und da muss sofort reagiert werden. Und das führt eigentlich zur Sicherheit immer dazu, dass man rundum absperrt und entschärft und beseitigt.
Lassen Sie uns noch mal auf den Asphalt schauen. Autobahnen halten nicht für die Ewigkeit, was wir an der massiven Menge an Baustellen gerade erfahren. Wie lange hält zum Beispiel der Belag?
Das ist unterschiedlich. Das kommt auf die Verkehrsbelastung an. Die kann sich auch verändern. Insbesondere der Fahrstreifen, der sehr stark vom Schwerverkehr, also sprich den LKWs, befahren wird, der leidet mehr als ein Fahrstreifen, wo der leichtere Verkehr, der PKW, fährt. Und man kann sagen, so zwischen 10 und 15 Jahren ist die Regel, dass man hier die obere Schicht erneuert.
Und woher kommen dann die Huppel oder die Bodenwellen? Ich kenne jetzt leider den professionellen Ausdruck dafür nicht. Sie werden ihn wissen. Nehmen wir das Wort Bodenwellen. Das, glaube ich, klingt gar nicht ganz so blöd.
Das sind Wellen, die in dem Belag entstehen, zum Beispiel auch durch eine Sonneneinwirkung. Wir haben ja zurzeit eine sehr warme Witterung. Wenn die Sonne den ganzen Tag auf diesen Fahrbahnbelag scheint, dann heizt er sich ja enorm auf. Und wenn ein Schwerverkehr darüber fährt, wenn er bremst, kann auch so etwas passieren, obwohl wir auch im Vorfeld schon daran denken und dementsprechende Schichten oder Schichtenzusammensetzungen vorsehen.
Wie lange vorher kundschaften Sie die Umgebung aus, in der eine Baustelle sein soll und was für Arbeiten fallen da an?
Also es geht schon einige Zeit im Vorfeld, wird zum einen geplant, zum anderen, wenn wir in die Bauvorbereitung gehen, wird alles sortiert. Wir müssen mal durchchecken, wie ist der Bestand. Wir müssen untersuchen, weil wir auch wissen müssen, welches Material befindet sich darin. Denn für uns ist auch die Wiederverwertung ein ganz wichtiger Faktor, sodass man auch festlegen kann, das Material, was ich raushole, der Asphalt, ein Schottermaterial, wo kann ich das dann wieder einbauen? Und man muss also für eine Bauvorbereitung in der Regel rechnen, ungefähr 3 bis 5 Monate. Und dann kommt das sogenannte Vergabeverfahren, dann geht es in den Bau rein.
Das hört sich nach einer logistischen Feinarbeit an, die ziemlich viele Fachkenntnisse erfordert. Das war Jürgen Staudt, Leiter des Baudezernats im Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen in Wiesbaden. Haben Sie vielen Dank. Nachdem wir nun auch wissen, wer und was unter dem Asphalt wohnt, durchfahren wir noch einmal mit Jan Fredriksson die Baustelle und anschnallen nicht vergessen.
Nach ein paar Kilometern freier Wildbahn wird es leider wieder gemütlich. 17 Kilometer Baustelle bei Darmstadt. 3 gelb markierte Spuren, jede vielleicht 2,5 Meter breit, rechts die Leitplanke, links das mobile Baustellenmäuerchen. Vorhin an der Raststätte haben die Leute noch geklagt, wie gefährlich das an solchen Baustellen sei. Jetzt weigern sie sich, wie vorgeschrieben, 80 zu fahren. Auch ich halte mich nicht ans Limit, aber immerhin fahre ich nur 90. Genauso schnell wie die Lkw-Kolonne vor mir auf der rechten Spur. Fast alle anderen ziehen auf den beiden Überholspuren an mir vorbei. Zugegeben, 17 Kilometer Autobahn bei Tempo 80, das ist schon eine Geduldsprobe. Aber nach dem brenzligen Überholmanöver kurz vor Wiesbaden wurden in mir böse Erinnerungen wach. Lieber locker bleiben. Aber was soll das denn jetzt? Muss der auch noch bremsen? Ist doch alles frei vor dem LKW. Überholen kann ich ihn nicht, weil gerade wieder so ein paar Heizer an mir vorbei müssen. Der hinter mir kommt mir auch noch gefährlich nahe. Und der da vorne, der steht fast. Ach so, eine Parkplatzausfahrt. Und weil es keine eigene Spur zum Bremsen gibt, bremst er mich natürlich aus. Noch bevor er in der Ausfahrt verschwunden ist, drehe ich den zweiten Gang aus, schlage einen Haken um den Schweif des LKW und presche in die nächste Radarfalle.
Baustellen sind Unfallschwerpunkte, Horrorpisten, verengte Fahrbahn. Die Baustellen in Deutschland werden immer länger, immer mehr und sie werden vor allem ausgegliedert an private Firmen. Die arbeiten schneller, aber wohl nicht unbedingt günstiger, haben wir vorhin gehört. Wer auf die Frage, ob der Staat spart, eine Antwort bekommen will, bekommt keine. Und Wirtschaftlichkeitsgutachten zweifeln an der Effektivität und vor allem am Spareffekt, sondern private Firmen statt der Staat, wenn sofern private Firmen statt der Staat tätig werden. Ganz zu schweigen von der Sicherheit, auch die bleibt nach dem, was wir gehört haben, auf der Strecke. Karl-Friedrich Voss, Verkehrspsychologe aus Hannover, guten Abend.
Guten Abend.
Jeder, der in eine Baustelle hineinfährt, wird von einem unguten Gefühl übermannt. Das haben wir auch gerade von unserem Kollegen Jan Fredriksson gehört. Die einen geben Gas, weil sie so schnell wie möglich wieder der Enge entfliehen wollen. Andere trotzen der Angst und überholen dann trotz eines unguten Gefühls. Aber irgendwie fährt bei jedem die Angst mit, Herr Voss. Was ist das für eine Angst?
Also das hat zwei ganz verschiedene Seiten. Das eine ist ja Angst einfach nur eine Informationsquelle, dass man also besonders achtsam und vorsichtig und aufmerksam sich eben durch solch eine Engstelle bewegt. Insofern kann man das eigentlich nur positiv werten und hat also da eigentlich keine Seite, die in irgendeiner Weise bedenklich ist. Auf der anderen Seite ist es also mit Angst immer dann so, wenn irgendwelche Ereignisse eintreten, die nicht vorhersehbar sind. Also wenn Sie zum Beispiel dabei sind, in einer Baustelle einen LKW zu überholen und der bekommt Ihnen sozusagen seitlich immer näher und Sie wissen nicht, was Sie machen sollen, dann kann das also schon mal zu einer panischen Reaktion führen, die das Ganze noch viel mehr verschlimmert. Und das ist dann natürlich ja so eine sehr unangenehme Sache. Und wenn es Autofahrer gibt, die an solche Situationen denken, dann muss man natürlich auch dann annehmen, dass die sich dabei nicht wohlfühlen.
Mhm. Würden Sie denn sagen, dass meistens der Leichtsinn zur Gefahr führt oder möglicherweise auch Fahrfehler, die gemacht und begangen werden?
Ach, also es ist ja so jedem überlassen, auf welcher Spur er fährt. Wenn jemand es lieber etwas ruhiger haben will, kann er ja auf der rechten Spur fahren, die ist ja meistens auch etwas breiter. Und diejenigen, die nun meinen, also es besonders eilig zu haben, müssen es eben mit der meistens etwas schmaleren linken Spur versuchen. Und ist wahrscheinlich nicht nur der Leichtsinn also der irgendwie mit dabei, sondern eben natürlich auch der immer wieder gepriesene Zeitdruck oder irgendwie eine Überlegung, die bedeutet, dass man eben die möglichen Folgen solcher Aktionen sozusagen ausblendet und sich nicht weiter eben darum kümmert und deswegen dann eben schneller fährt.
Gibt es denn eigentlich so einen Nachahmungseffekt, wenn man da jemanden sieht, der mit 120 die Baustelle durchpflügt, vor allem den linken Fahrstreifen, statt mit 80?
Also das habe ich selber schon öfters begegnet. Das ist also kommt selten vor, dass einer alleine an einer Schlange vorbeifährt. Aber wenn der das sozusagen voranfährt, dann gibt es immer wieder welche, die sagen, okay, das kann ich auch. Also die sagen das ja nicht, die tun es ja einfach nur. Und sind dann eben auch relativ schnell. Ob die dann immer jeweils gerade 120 fahren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber auf alle Fälle gehen sie also schon schneller durch die Baustelle, als das normalerweise so üblich sein sollte.
Würden Sie denn sagen, dass Baustellen grundsätzlich Stress beim Autofahrer verursachen oder sind das nur bestimmte enge oder lange Baustellen oder ist es vielleicht auch der Fahrer selbst, der es gar nicht gewohnt ist, unbedingt so häufig auf der Autobahn zu fahren, weil er meistens sich auf dem Land bewegt, wo es nur etwas ruhiger vielleicht zugeht?
Also an der Stelle muss man wieder sagen, das spielt Information eine wichtige Rolle. Wenn eine Baustelle beginnt, da steht ja zunächst nicht immer dran, wie lang die Baustelle ist, ob die nun einen halben Kilometer oder 10 oder 20 Kilometer lang ist. Und deswegen ist also immer recht ganz wichtig, also den Autofahrer von Anfang an zu informieren, wie das Ganze sich darstellt. Und an manchen Baustellen sind dann immer solche Gesichter, die immer irgendeinen speziellen
den Mund
Ausdruck
nach unten
zeigen.
Gezogen haben,
ja,
oder wie auch immer.
Mhm. Und also Information ist wichtig. Und natürlich gibt es eben Leute, die sich sagen, also das tue ich mir nicht an, dass ich da möglicherweise noch am Stau stehe und fahre dann lieber Landstraße. Und das ist sowieso sehr zu empfehlen. Also immer alle Möglichkeiten auszunutzen, eben Alternativstrecken zu entwerfen und einfach da lang zu fahren. Dann hat man eben den ganzen Ärger mit Staus auf solchen Autobahnbaustellen und so weiter sehr viel eleganter gelöst und sieht vielleicht noch viel mehr von der Landschaft.
Aber schauen wir nochmal eben auf die Angst. Gibt es denn ein Stadt-Land-Gefälle, was die Angst und Unsicherheit auf der Autobahn betrifft?
Also sicherlich ist es so, dass die ganze Sache sich etwas paradox darstellt. Also auf dem Land ist so die sogenannte unabhängige Fahrweise üblich, was also als relativ angstfrei empfunden wird, während in der Stadt also die abhängige Fahrweise, also wenn so Autoschlangen unterwegs sind, eben weit verbreitet sind, was im Allgemeinen als unangenehm empfunden wird. Vom Verkehrsrisiko her ist es aber genau umgekehrt, dass diejenigen, die eben keine Bedenken verspüren, die also frei Auto fahren können, fahren mit einem wesentlich höheren Risiko als die anderen, die sich also relativ unangenehm eben in einer Schlange befinden. Und wenn jetzt jemand also vom Lande kommt und sich also in die Disziplin des Verkehrs auf einer Baustelle eben einfügen sollte, wird es dem möglicherweise schwerer fallen, weil er diese Sachen gar nicht so genau kennt von seiner täglichen Fahrpraxis her.
Verengte Fahrbahnen, über die haben wir heute auch gesprochen, vor allem zum Beispiel auf die verengte Fahrbahn auf der A1. Das ist ein prominentes Beispiel gewesen, wo die linke Fahrspur, glaube ich, 2,10 Meter oder irgendwie breit ist. Also verengte Fahrbahnen, auf denen man nicht wirklich überholen kann, engen ein, machen Angst, verursachen auch zum Teil Panik. Entziehen kann man sich in dem Moment eigentlich nicht, aber gibt es Mechanismen, sage ich mal, um diesen Panikpegel herunterzuschrauben, gar nicht mehr überholen?
Also zunächst mal kann man ja einfach langsamer fahren. Das ist ja auch an sonstigen Stellen so, wo es also im besten Sinne des Wortes eng wird. Also wenn man irgendwo auf einer ganz schmalen Straße unterwegs ist, wo sich zwei Autos kaum begegnen können, da wird man natürlich auch langsamer fahren, um eben eine solche Begegnung unfallfrei zu bewältigen. Und da muss man immer wieder daran erinnern, dass es also ein Angst oder wie auch immer von Belastung freies Leben auf der Straße nicht gibt. Also es geht darum, dass man einen vernünftigen Umgang mit den Gefahren sich vorstellt als Zielvorstellung und dass man eben natürlich dann die Baumaßnahmen oder die Art und Weise, wie eine Baustelle gestaltet ist, eben auch versucht, eben da so ein bisschen dran anzupassen. Aber es ist ja, wie gesagt, niemandem verwehrt, eben in einer solchen besonderen Engstelle eben auch besonders langsam zu fahren. Nicht? Also das ist durchaus möglich, nur wie gesagt, wir wissen alle von der Praxis her, dass LKWs eben auf solche Sonderwünsche sozusagen wenig Rücksicht nehmen. Und das ist natürlich dann wirklich eine Herausforderung, wenn einer damit 60 fährt und die LKWs akzeptieren das nicht. Das kann dem einen oder anderen schon mit Recht oder zu Recht, finde ich also da auch unangenehme Momente bescheren.
Der Mensch wäre vermutlich nicht der Mensch, wenn er an sich an all das hielte. Nochmal nachgefragt, würden denn eigentlich Überholverbote auf solchen Streckenabschnitten auch etwas bewirken?
Also da hat es einen Modellversuch gegeben zwischen Delmenhorst und Oldenburg. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nummer da heißt, A28 oder wie.
Ist die A28.
Ja. Da gab es ein Überholverbot. Und das ist also eine Sache, die nun eigentlich überhaupt keiner versteht, weil die Straße ist also extra dafür hergerichtet, dass da eben zwei Fahrstreifen benutzt werden können. Und wenn aber Überholverbot besteht, dann darf praktisch die linke Spur nicht benutzt werden, weil jedes Auto, das sich dort befindet, ja irgendwie sich in einem Überholvorgang dann befindet. Und das haut nun gar nicht hin. Ich glaube, es hat also ungefähr ein halbes Jahr gedauert in dieser Baustelle, bis die Behörden das eingesehen haben. Und dann dürfte man doch überholen. Also davon halte ich überhaupt nichts. Dann sollte man lieber einstreifige Baustellen, Durchfahrten machen, wo das Überholen gar kein Thema ist. Mhm. Das sind klare Verhältnisse. Aber da zwei Fahrstreifen mühsam einrichten, die also sehr schmal waren, weil ab und zu mal immer solche Buchten in die Straße reinragten. Das bringt also gar nichts. Also da wäre es besser, eben das einspurig zu machen, aber nicht so, dass man erst einem die Möglichkeit dort verschafft und dann darf man sie nicht nutzen.
Karl Friedrich Voss, Verkehrspsychologe aus Hannover, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. So, jetzt schalten wir nochmal eben nach Stenkelfeld. Dort wurde heute Morgen eine Verkehrsänderung vorgenommen, vor allem aber eine Beschränkung aufgehoben. Hören wir mal, wie das klappt.
Ja, die Kreuzung Oelgestieg-Schmöller-Damm ist der Verkehrsknotenpunkt schlechthin hier in Stenkelfeld. Der grüne Pfeil leuchtet in der Morgendämmerung. Neben mir steht der stellvertretende Leiter des Straßenverkehrsamtes, Herbert Nölken-Böckhoff. Zunächst vielleicht mal das Grundsätzliche, Herr Nölken-Böckhoff. Was hat es mit dem Verkehrszeichen auf sich?
Ja, also das Rechtsabbiegen ist jetzt jederzeit möglich. Nicht? Man hat praktisch immer freie Fahrt, selbst wenn die anderen auch alle grün haben. Nicht? Das heißt, man steht an der Kreuzung nicht mehr unnütz rum. Wir haben unsere Autofahrer heute Morgen in der Lokalpresse da auch ausdrücklich darauf hingewiesen. Und der dichte Berufsverkehr heute Morgen war für uns eine schöne Gelegenheit, diese moderne Verkehrsführung hier mal auszuprobieren.
Nun haben ja andere Länder wie Bayern sowie der Verkehrsclub Deutschland auf mögliche Gefahren für die Verkehrssicherheit hingewiesen. Was sagen Sie diesen Kritikern?
Ja, das ist ja nichts als die typische Panikmache, nicht? Das wird zum Teil auch von der Presse hochsterilisiert, nicht? Also nach meiner Meinung wird diese neue Regelung die Verkehrssituation entschärfen und der ganze Ablauf wird hier flüssiger.
Nun gut, trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob gerade die unübersichtliche Gefällstrecke des Schmöller-Damms für dieses Experiment geeignet ist.
Ja, junger Mann, das merke ich schon, dass Ihnen hier die Sachkenntnis fehlt, nicht? Dann gehen Sie doch bei und stellen das Schild an Ökelmilch-Ecke-Bölterkamp, wo die LKWs von der Wurstfabrik rauskommen. Wollen Sie das verantworten? Wir bleiben dabei. Hier an der Kreuzung Oelgestieg-Schmöller-Damm ist das Risiko am geringsten.
Mal angenommen, es käme nun doch zu gewissen Problemen mit dem grünen Pfeil.
Ja, also das ist wieder typisch für Ihre ganze negative Berichterstattung, nicht? Ihre Rundfunkfritzen sind immer nur Probleme und nichts als Probleme. Aus Ihnen spricht doch nur der Neid, weil andere wieder die Nase vorhaben. Nicht? Ihr seid ja bloß sauer, weil ihr da in Hamburg von einem Stau in den anderen juckelt. Ich werde mich über Sie beschweren. Wir gestalten hier die Zukunft des Straßenverkehrs und dann werden Sie hier mit Ihrer tendenziellen Fragerei nicht aufhalten.
So sieht die Zukunft des Straßenverkehrs in Stenkelfeld aus, das auch zum Durchheizen zu schade ist. Das war die Sendung Deutschland, deine Baustellen. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute, einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist eine Stunde lang.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.